Wir beginnen mit der zweiten Fragerunde. Ich bin eben noch mal darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir mit Blick auf unseren Zeitablauf und die Anzahl der Fragesteller und die Atmosphäre des Sitzungssaals zu hoher Disziplin ermuntert werden, das heißt, möglichst knapp zu fragen, wenn das möglich ist, und möglichst präzise zu antworten. Das ist im Interesse aller Beteiligten, wenn ich das zu Beginn sozusagen appellierend an alle sagen darf. Dann würde ich jetzt die Fragerunde eröffnen. Und die erste Frage geht an die Kollegin Dr. Linke, Ministerin aus Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach Artikel 72(2) Grundgesetz in der jetzigen Fassung hat ja der Bund das Gesetzgebungsrecht soweit, dass der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse dient. Und vor diesem Hintergrund darf ich die Herren Pitschers und Wartnitz noch einmal bitten, die Frage zu präzisieren. Wie sehen Sie diesen Verfassungsauftrag bezogen eben auf das Jugendhilferecht im Lichte des zu ändernden Artikel 84, also im Lichte einer weitgehenden Delegation der Verantwortung für Behörden und Verfahren auf Länder mit durchaus differenzierter Lebensweise? Danke.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Kai Gehring, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, ich hätte auch noch mal Fragen zur Kinder- und Jugendhilfe, weil ich die Befürchtungen zahlreicher Jugendverbände zur Änderung des Artikels 84 auch teile. An Herrn Dr. Meisen würde ich gerne fragen, Sie haben ja schon einige Beispiele gegeben, welche erheblichen Nachteile und Qualitätsverschlechterungen für die betroffenen Kinder, Jugendlichen und deren Familien sehen Sie durch die Änderung des Artikel 84 auch in einem langfristigen Szenario? Also die Frage, wo stehen wir letztlich in 10 Jahren und wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund und diesen Annahmen die These von Befürwortern der Grundgesetzänderung, die ja sagen, Kinder- und Jugendhilfe soll den lokalen und regionalen Bedürfnissen entsprechend organisiert werden und immer neuen Anforderungen gegenüber flexibel angepasst werden können. Bundeseinheitliche Vorgaben zu Behörden und Verfahren stünden dem entgegen. Also wie beurteilen Sie dies? Und an Herrn Professor Wapnitz hätte ich folgende Frage. Sie haben sich ja auch zu den Artikeländerungen kritisch geäußert, insbesondere was die Zersplitterung der Kinder- und Jugendhilfe angeht, was Verfahrensunklarheiten angeht, die Lockerung der Zuständigkeiten. Da wäre für mich noch mal ein entscheidender Punkt, wie europatauglich sind die geplanten Regelungen eigentlich. Also begeben wir uns im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hier nicht auf einen Sonderweg, wenn es um einheitliche Strukturen und Verfahren eben insbesondere im Bereich der Jugendhilfe geht. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an die Kollegin Abgeordnete Graf, SPD-Fraktion.
Herr Professor Igel, ich möchte Ihnen noch eine Frage zum Heimrecht stellen, Heimgesetz stellen. Es hat ja neben der Qualitätssicherung, über die wir schon eine ganze Reihe gehört haben, dort auch das Thema Verbraucherschutz ist einer der wichtigen Punkte in diesem Gesetz. Nun hat Herr Bierlein gesagt, der Verbraucherschutz sei systemfremd. Wie ordnen Sie diese Äußerung ein? Und ist es nicht so, dass insbesondere die Mindeststandards, die das Heimgesetz vorschreibt, ganz wichtig sind? Macht es da Sinn, den Verbraucherschutz speziell für Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen gesondert zu betrachten und zu föderalisieren? Und welche Gefahren würden sich daraus entwickeln? Ich möchte Sie auch noch bitten, vielleicht kurz Stellung zu nehmen zu den Auswirkungen von Veränderungen auf oder möglichen Auswirkungen auf Heimbewohner. Herr Kunz hat ja gesagt, für Heimbewohner ergäbe sich durch eine solche Veränderung keine Veränderung für die Heimbewohner. Wie ordnen Sie das ein?
Vielen Dank. Die nächste Frage hat Herr Dr. Wienand vom Deutschen Städtetag.
Wir haben innerhalb der kommunalen Spitzenverbände vereinbart, dass das Fragerecht von Herrn Hennige vom Deutschen Landkreistag ausgeübt wird.
Dann hätten Sie das aufschreiben können, aber meines Erachtens kann das dann gerne Herr Hennecke wahrnehmen, wenn Sie mögen.
Ja, ich bin als ehemaliger Jugend- und Sozialhilfedezernent hierher gekommen mit der Vorstellung, dass ein guter Reformvorschlag, den wir als kommunale Spitzenverbände nachhaltig unterstützen, unterbreitet, worden ist. Bin nach den geballten Sachverstandsäußerungen, insbesondere durch Herrn Meisen, Herrn Münder und Herrn Wabnitz, allerdings insoweit vielleicht in Zweifel geraten, Herr Pitschatz. Deshalb bitte ich Sie um Nachhilfe. Ich würde die These aufstellen. Bei der Regelung, die wir hier besprechen, zum Kinder- und Jugendhilferecht, geht es überhaupt nicht um materielles Kinder- und Jugendhilferecht. Das wird in 74.1 Nummer 7 nicht verändert. Wenn die Äußerungen der Sachverständigen für die bundeseinheitlichen Regelungen so überzeugend waren, wie Herr Münder beschrieben hat, hätte ich an den Münderschen Äußerungen des Zweifels an der Erforderlichkeitsklausel des 72.2 nicht die geringsten Zweifel. Hinsichtlich des Verwaltungsverfahrens, das hier angesprochen worden ist, Herr Pitschers, würde ich die Auffassung von Herrn Wabnitz teilen, dass der 84.1 zwischen Verwaltungsverfahren und Behördeneinrichtung künftig trennt, aber bei Verfahrensregelungen nach wie vor bei zwingendem bundeseinheitlichem Regelungsbedürfnis ja bundesrechtliche Regelungen auch erlaubt, mit denen der Bundesrat zustimmen kann. Deshalb war meine Betrachtung, mit der ich hierher gekommen bin, die einzige Veränderung, die wirklich geschieht im Kinder- und Jugendhilfebehörden-Einrichtungsrecht. Das soll in der Tat auf die Länder übertragen werden. Und Herr Witschers, jetzt meine doppelte Frage, gerade auch mit dem Blick auf den sozusagen ausgeübten emotionalen Druck auf die Abgeordneten, die angeblich ja den Spendern von SOS Kinderdörfern künftig nicht mehr in die Augen gucken können, wenn sie das jetzt machen, was hier auf dem Tisch liegt. Wenn man dem Vorschlag Münder-Wabnitz folgte und schlicht vier Wörter in den 84.1 Satz 4 mit hineinnehme, wäre dann nicht die ganze Grundphilosophie der Föderalismusreform, Abbau von Zustimmungsrechten des Bundesrates, aus Anlass einer Änderung im Kinder- und Jugendhilferecht, aber mit Folgen für alle anderen Bereiche, schlicht hinüber? Erste Frage. Und zweite Frage, erste Frage, daran anknüpfend, müsste man nicht automatisch, wenn eine Behördeneinrichtungsregelung erlaubt würde, aus Anlass dieser Kinder- und Jugendhilferechtsregelungen, müsste man da nicht den 84.1.6 und den 85.1.2 schlicht streichen, denn dieses würde sonst in einen unauflöslichen Normenwiderspruch geraten. Sie können nicht regeln, Behördeneinrichtungsrecht für die Kommunen einerseits, Behördeneinrichtungsrecht abschließend durch Bund einerseits, aber Verbot des Durchgriffs auf die Kommunen, denn die sind zuständig für die Kinder- und Jugendhilfe, andererseits. Das ist sozusagen die strukturelle Frage und die fachliche Frage. Herr Pitschers,
entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, das waren schon zwei Fragen und wir müssen bei zwei bleiben. Und ich würde auch bitten, dass wir Fragen und nicht Stellungnahmen abgeben. Das hilft uns insgesamt weiter. Die nächste Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Zilajew, CDU-CSU-Fraktion.
Zwei Fragen, die erste an den Herrn Bierlein. Herr Bierlein, Sie haben bei der Verlagerung der Zuständigkeit Heimgesetz auf die Länder neue Wohnformen angesprochen. Welche Chancen würden Sie für die Entwicklung neuer Wohnformen bei einer Verlagerung dieser Rechtszuständigkeit sehen? Zweite Frage an den Professor Igel. Herr Professor Igel, Sie behaupten, die Übertragung des Heimrechts an die Länder würde zu mehr Bürokratie führen, ohne dies zu belegen. Wo würden Sie für einen Träger, der lediglich in einem Bundesland tätig ist, zusätzliche Bürokratie sehen? Das ist Frage 2a. 2b, glauben Sie, dass die derzeitige
dass wir bei zwei Fragen bleiben, nicht in A und B untergliedern. Sonst kommen wir wirklich nicht zur Rande. Wir haben hier zu viele Menschen, die fragen wollen und antworten. Bitte ich auch, das für Sie gelten zu lassen. 2 ist 2 und nicht A und B. Vielen Dank. Die nächste Frage geht an die Kollegin Miriam Gruß, FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Professor Klee. Herr Professor Klee, wie würde sich die Eingliederung der Landesjugendämter in Ministerien aus Ihrer Sicht nochmal bitte auf die Erbringung von Leistungen, die Standards der Leistungserbringung, deren Fortentwicklung und Qualität auswirken? Und zweite Frage, wie stellt sich die entsprechende Situation für die Jugendhilfeausschüsse auf Landes- und kommunaler Ebene aus Ihrer Sicht bitte nochmal dar?
Vielen Dank. Die nächste Frage hat die Kollegin Abgeordnete Hilde Matter ist SPD-Fraktion.
Ja, ich habe zwei Fragen an einmal den Dr. Bierlein und dann auch an Herrn Professor Igel und bitte da noch mal genauer drauf einzugehen. Es wurde schon gesagt, dass die Länder ja jetzt schon bezüglich des Heim- und Pflegewesen Gestaltungsmöglichkeiten hätten. Und ich bitte noch mal drauf einzugehen, wie die Länder unterschiedlich diese Gestaltungsmöglichkeiten überhaupt wahrnehmen und aufgreifen. Im Ländervergleich. Und ich habe die Bitte an den Professor Igel. Sie hatten ansatzweise erläutert, dass es Signale aus den Ländern gebe, die darauf hinweisen, dass die Länder diese Verlagerung nicht so uneingeschränkt befürworten würden. Wenn Sie darauf noch mal eingehen könnten, bitte, ohne Namen zu nennen natürlich.
Vielen Dank. Die letzte Fragemöglichkeit in dieser Runde hat die Kollegin Abgeordnete Eichhorn, CDU-CSU-Fraktion.
Ich habe nur noch eine Frage an den Herrn Dr. Bierlein. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode auf Seiten der Union gefordert, dass voneinander abweichend die Regelungen im Heimgesetz und in der Pflegeversicherung und für die Behindertenhilfe miteinander in Einklang zu bringen sind. Welche Chancen sehen Sie zur Verwirklichung dieses Zieles, wenn das Heimrecht auf die Länder verlagert wird?
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Antwortrunde. Es beginnt Herr Dr. Bierlein mit den Fragen von den Kollegen Zilajew, Eichhorn und Matthijs.
Das erste waren die neuen Wohnformen. Ich denke, wir haben schon dargelegt, dass das Heimrecht hier nicht. Wir haben schon dargelegt, dass das Heimrecht hier spröde ist gegenüber den neuen Wohnformen. Und wir erwarten eben, dass stark abgebaut wird, die Regelungsdichte, und diese Wohnformen dann auch entsprechend, wie es auch Professor Klee dargestellt hat, gefasst werden können. Das Zweite war, wie nehmen die, Frau Matthijs, wie nehmen die Länder die Gestaltung wahr? Da muss ich jetzt ein bisschen mehr dazu sagen, aber auch ganz kurz. Nämlich, ich denke, es ist so, dass mir es nichts nützt, wenn irgendwo ein Standard festgelegt ist, der also dann vor Ort nicht beachtet wird bei einer Entgeltverhandlung. Und deshalb ist es meines Erachtens wichtig, dass hier praktisch Auge in Auge dieses dann auch durchgesetzt werden kann. Nicht gesagt, dass was anderswo festgelegt ist, das geht mich nichts an. Die Frage, der Chancen in Bezug auf das Sozialrecht, wie das mit dem Heimrecht nun in Verbindung gebracht werden kann. Ich muss an der Stelle sagen, es ist auch natürlich ein erheblicher Veränderungsbedarf im Bereich des SGB XI, was die Bürokratisierung angeht. Es ist ja nicht nur im Bereich des Heimrechts. Und ich erwarte jetzt mal, dass es mit dem Heimrecht im Moment mal angefangen wird. Und es muss angefangen werden. Die Regelungen sind immer mehr geworden in den letzten Jahren. Und ich muss es hier in aller Deutlichkeit sagen, das ist hier noch nicht so erwähnt worden, wenn man die letzten Jahre anschaut. Es ist wesentlich mehr geworden. Das Heim ist eines der überreguliertesten Institutionen, die es im Lande gibt. Und dieses muss auch mal zur Kenntnis genommen werden. Und deshalb, weil ich kann jetzt wieder nur aus bayerischer Sicht sprechen, dort ist versprochen worden, dieses radikal auch umzusetzen im Bürokratieabbau. Ich weiß, dass ich das nur für Bayern jetzt hier sagen kann.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Igel auf die Fragen der Kolleginnen und Kollegen Graf, Zilajew und Matthijs.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bekomme ich einen Landeskinderbonus Schleswig-Holstein als schleswig-holsteinischer Beamter? Für die Zeit, weil es mehrere Fragen sind. Das aber nicht fürs Protokoll. Erste Frage, Verbraucherschutz. Meine Damen und Herren, das Heimgesetz hat sich ja von einem klassischen ordnungsrechtlichen Gesetz, aus dem Gewerberecht kommend, zu einem funktionalen Verbraucherschutzgesetz hinentwickelt. Sie wissen alle, es gibt keine Kompetenz für den Verbraucherschutz auf Bundesebene, aber der Verbraucherschutz wird funktional ausgeübt im Zivilrecht, im Heimvertragsrecht, er wird funktional ausgeübt in der Heimmitwirkung im Übrigen, das ist heute überhaupt noch nicht zur Sprache gekommen. Und er wird natürlich auch im Ordnungsrecht ausgewirkt. Schauen Sie sich nur mal den Paragraphen 2, der ist sehr lang, den lese ich jetzt nicht vor, des Heimgesetzes an. Hier haben wir diese Idee des Verbraucherschutzes. Sie haben auch übrigens menschenrechtliche Ansätze darin, nicht nur so auf dieser kleinen Münze geschlagen, verbraucherschutzliche, schutzrechtliche Elemente. So, diese These von Herrn Kunz, das Heimgesetz, oder wenn es föderalisiert würde, hätte keine Auswirkungen auf die Heimbewohner. Ja, zu dieser These kann ich es nicht sagen. Wenn es so bleibt, wie es ist, und wenn es besser wird, dann hätte es positive Auswirkungen. Wenn es so gemacht wird, was die Länder vorhaben, dann, und das haben sie ja nun unter Beweis gestellt, das sind ja nun keine Spekulationen, dann sieht es in der Tat anders aus. Ich möchte Ihnen noch etwas zu sagen im Zusammenhang Regulierung und so weiter. Das Heimgesetz hat für die Heimbewohner, gerade auch in den Bereichen, die heimvertraglich den Heimvertrag ausmachen, eine ganz wichtige Rechtsschutzfunktion ausgeübt. Sie haben vor dem Heimgesetz, Sie haben auch vor der Zeit, als der Heimvertrag noch nicht richtig ausgeprägt war als Typus im Heimgesetz, sehr wenige bis keine Urteile, auch keine Urteile des BGHs auf dieser Ebene gefunden. Und der BGH wird zunehmend auch mit zivilrechtlichen Fragen im dritten Senat befasst, bis hin zu Haftungsfragen. Und das ist gut so, denn hier sieht man, und das ist ein richtiger Indikator dafür, dass Funktionen, Verbraucherschutzfunktionen in der Rechtswirklichkeit stattfinden. Und Sie würden keinen Anwalt finden, meine Damen und Herren, der Ihnen im Heimvertragsrecht in diesem Bereich etwas macht, wenn Sie nicht diese doch sehr starke Regulierungsdichte hätten, weil sich da keiner auskennt. Aber erst, weil der Gesetzgeber es meines Erachtens richtig gemacht hat, das doch sehr stark als Typus auszuprägen, haben wir auch die entsprechenden Rechtsschutzfunktionen dort. Unterschätzen Sie das bitte nicht und lassen wir da die Personen nicht im Regen stehen. Das gibt gleich die Brücke zum nächsten Punkt von Herrn Zulayev. Die Frage Bürokratie, mehr Bürokratie durch 16 Bundesländer. Mir ist ganz klar, dass nicht mehr Bürokratie für die älteren Menschen in Einrichtungen geschaffen wird, aber es wird mehr Bürokratie für Einrichtungsträger geschaffen, die überregional, das heißt länderübergreifend tätig sind. Und bitte, die Bürokratiedebatte beschäftigt sich doch vor allem mit der Frage zur Zeit der gesamten Bundesregierung, nicht mit der Bürokratie, die der Bürger zu bewältigen hat, sondern die Bürokratie, die die Unternehmungen zu bewältigen hatten. Also bitte, das ist doch Ihr Thema in diesem Koalitionsvertrag von Anfang an gewesen, dass die Wirtschaft besser agieren kann. Und das ist genau das Gegenteil davon, was hier gemacht wird. Also das ist doch eine simple Rechnung, bitte sehr. Überregulierung, Herr Dirlein. Überregulierung im Heimbereich. Also ich bin Ihnen ja so dankbar, dass Sie mir hier alle Verteidiger wegstellen und nicht nur 11, sondern 5 Meter einräumen. Die Überregulierung findet doch auf landesrechtlicher Ebene statt. Das Ordnungsrecht ist doch weitgehend Landesrecht. Das bisschen, immer noch zu viel sage ich, ja, aber das bisschen, was im Heimgesetz steht, das drücken Sie doch mit links weg, um es mal so zu sagen. Und was die Pflegeversicherung macht im Bereich der Qualitätssicherung, da sind sicher Regulierungen dabei, da kann man darüber reden, da kann man manches anders machen. Das ist aber auch Arbeit im Prozess. Ja, wir haben nicht immer optimale Gesetze, wir müssen nachbessern. Und ich bin ja selbst mit dabei bei dem Nachbessern, ich kenne ja das Geschäft mittlerweile. Also, dann fassen Sie sich bitte an Ihrer eigenen landesrechtlichen Nase und deregulieren. Und dann regeln Sie mal den Brandschutz vernünftig. Und dann regeln Sie die Koordination mit dem Arbeitsschutzrecht. Und dann regeln Sie mal mit Lebensmittel und, ja. Das wird zukünftig besser. Da haben Sie jetzt schon die Kompetenz und Sie machen es nicht. Und dann stellen Sie doch bitte die Kooperation her, die lang beklagte, zwischen medizinischem Dienst und Heimaufsichten. Es wird ja dort gearbeitet, meine Damen und Herren. Aber schauen Sie sich mal an, wie zum Teil gearbeitet wird. Also was da an Zähigkeit da ist und was da an Kompetenzbewahrung da ist im Verhältnis zum medizinischen Dienst der Krankenversicherung. Also da müssen wir doch bitte auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Und Sie haben übrigens, wenn Sie jetzt mal was Positives hören wollen, Gestaltungspolitik der Länder. Ich weiß, was in der Seniorenpolitik geschieht. Und das wird ja auch gemacht und das sollen sie auch machen und bin froh, dass es gemacht wird. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel mit den Referenzmodellen für Pflegeheimen hat hier ein Projekt, ein sehr umfassendes Projekt aufgelegt, um Qualitätsdefizite in Einrichtungen auf eine bestimmte Art und Weise zu identifizieren, zu verbessern etc. Mit einer ganz groß angelegten Strategie. Ich hätte fast gesagt, wunderbar. So kann man das machen. Das ist Seniorenpolitik, wie ich mir sie vorstelle, in einem Bereich. Da gibt es noch viele andere Bereiche. Wohnen, auch da macht NRW sehr viel. Also nur, um jetzt auch mal hier nicht nur immer negativ zu formulieren, sondern auch die positiven Seiten zu sehen. Aber das hat alles, bitte, nichts mit der Föderalisierung zu tun. Das ist alter Rechtszustand. Dankeschön.
Danke Ihnen. Das Wort hat jetzt Herr Professor Klee mit den Fragen der Kollegin Groß.
Ja, die Fragen bezogen sich auf die Landesjugendämter und die Folgen, die mit einer möglichen Abschaffung der Landesjugendämter verbunden werden. Nun haben wir hier schon zu beobachten, in vielen Bundesländern eine Reorganisation der Landesjugendämter-Ebene. gerade im Zusammenhang auch mit dem Abbau der oder dem Umbau, wie auch immer, der Abschaffung der Landeswohlfahrtsverbände, in denen die Landesjugendämter ja häufig eingebunden waren. Ich sehe hier vor allen Dingen ein Problem, dass die im SGB VIII ja mit integrierten Aufsichtsaufgaben, auch hoheitlicher Art, durch eine Übertragung der Landesjugendamtsaufgaben landesrechtlicher Art auf die Jugendämter die Aufsicht mit der Leistungserbringung im hohen Maße verbunden wird. Und das ist problematisch. Das kennen wir aus anderen Bereichen auch. Und wenn Sie empirisch sich anschauen, wie Landesjugendämter ihre Aufsicht auf wahrnehmen, sehr unterschiedlich, dann sehen Sie hier, dass es doch hier eine vergleichsweise große Eigenständigkeit gibt der Aufsichtsbehörden, auch mit einem bundesweiten Austausch, die eine gewisse Einheitlichkeit auch der Verfolgung von Standards sicherstellt. Das kann man auch noch ganz anders diskutieren, weil natürlich im SGB VIII die Problematik nicht hinreichend bearbeitet ist, wie vertragen sich die verschiedenen Qualitätssicherungsinstanzen. Aber gleichwohl wäre durch die Aufgabe der Struktur Landesjugendamt diese Gefahr zu befürchten, dass die Aufsichtsaufgaben zu nah an die Ebene der Leistungsgewährung und der Entscheidung über die Leistungsgewährung gebunden wird. Die Kinder- und Jugendhilfeausschüsse auf der kommunalen Ebene, sie scheinen mir vor allen Dingen eine sehr wichtige Klammer zu sein für ein einheitliches Jugendamt. Wenn der Kinder- und Jugendhilfeausschuss wegfällt, dann fehlt gewissermaßen die Klammer, die hier eine kommunale Jugendpolitik auch und die Wahrnehmung der Aufgaben dort sicherstellt. Ich würde hier durchaus auch mir vorstellen, dass man die Regelungen für den Kinder- und Jugendhilfeausschuss rückbaut, damit gerade auch das, was hier schon diskutiert wurde, möglich wird, nämlich eine, wenn Sie wollen, eine eher neokooperatistische Strukturierung von Kinder- und Jugendhilfeausschüssen. Das sind zum Teil auch Institutionen der Besitzstandswahrung von Verbänden. Und das ist ein Problem. Und insofern ist hier den Ländern sicherlich auch Gestaltungsraum einzuräumen, wenn es darum geht, die Kinder- und Jugendhilfeausschüsse zu modernisieren und sie für solche Entwicklungen zu öffnen. Das kann man tun. Und man könnte aber gegebenenfalls eben auch hier eine gewisse Entbürokratisierung auf dieser Ebene mit anstoßen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Das Wort hat jetzt Herr Dr. Meisen auf die Frage des Kollegen Gehring.
Ja, Herr Gehring, Sie haben gefragt, welche nachteiligen Veränderungen zu erwarten sind. Na, das sind natürlich Spekulationen in die Zukunft. Und ich möchte mich diesen Spekulationen nur sehr bedingt hingeben. Allerdings haben wir in den letzten Jahren Gesetzesvorstöße von Seiten der Länder, die unsere Fantasien anregen. Ja? Durchaus. Es gibt einen Ministerpräsidenten, der mehrfach öffentlich geäußert hat, wir müssen die Kartelle in der Jugendhilfe zerschlagen, ja? Was immer auch damit gemeint haben mag. Und ein anderer Ministerpräsident hat vor der letzten Bundestagswahl gesagt, im letzten Jahr, die Jugendhilfe könne sich auf ihre Abschaffung einstellen nach der Wahl. Gut, das sind natürlich Dinge, da kommt Misstrauen auf, aber spekulieren, was das heißt, was damit gemeint ist, was Sie verstehen darunter, es ist schwierig. Ja, das sind politische Äußerungen, das kennen Sie, die haben auch eine Halbwertszeit, die ist unterschiedlich. Sie fragen danach, ob denn die Kinder- und Jugendhilfe den regionalen Bedürfnissen gerecht wird. Dazu habe ich einiges gesagt. In Bezug auf die Behördenstruktur, die kommunale Ebene kann die regionalen Bedürfnisse optimal einbringen und nutzen. Da hat sie keine Grenzen, außer dass sie die Einheit der Jugendhilfe als Struktur und als solche wahren muss. Das ist vorgegeben. Die Jugendhilfe muss wahrgenommen werden, Herr Münder hat es bezeichnet. Da, wo man die Ärmel hochkrempeln soll, die dürfen Sie nicht einfach wegschieben und nur das sich rauspicken, die Rosinen rauspicken, ja, wo es Spaß macht, Politik zu machen. Ja, also Sie müssen sie als Einheit betrachten. Das ist die Pflicht. Ansonsten können Sie ganz breites Gestaltungsspielräume. Ich will von dem, was droht, eingehen auf den Kinderschutz. Ich habe das Privileg, dass ich in den letzten Jahren hunderte von Gesprächen mit Expertinnen geführt habe, aus den Jugendämtern, aus den freien Trägern, allen Einrichtungen, Diensten, mit Ärztinnen und Ärzten, mit Vertreterinnen der Strafjustiz, mit Vertreterinnen der Polizei, mit der Schule und im Kinderschutz und zu überlegen, wie kann man dort qualifizieren. Wir haben in der Jugendhilfe
jetzt eine einheitliche Verfahrensvorschrift. Das ist eine einheitliche Verfahrensvorschrift im 8a zum Kinderschutz. Die ist überall begrüßt, auch bei allen anderen Systemen. Ja, das zu koordinieren, das ist ja die Kunst. Die sind überall begrüßt und es ist eine bundeseinheitliche Verfahrensvorschrift, an der sich alle orientieren können. Und im Moment ist man gerade dabei, im Familienrecht, das BMJ, die familienrechtlichen Vorschriften zu ändern. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, in der ich auch sitze. Das wird auch nochmal wichtige Grundlinien bringen. Und ich kann Ihnen sagen, in der Szene im Kinderschutz ist tiefste Besorgnis hinsichtlich der Änderung des Artikel 84 Absatz 1. Ja, und das hat sehr viel damit zu tun. Ich hatte das im Eingangsstatement gesagt. Die schrecklichen Geschehnisse, die dort sind, die provozieren, die lösen ganz viel Gefühle aus. Und es kommt automatisch, ja, in dieser Ohnmacht, da hätte man doch was tun müssen, der Wunsch, ja, Allmacht, ruf nach mehr Kontrolle, ruf nach mehr Bestrafung der Täterin. Das kommt automatisch, bei mir auch. Ja, und jetzt, bei so schrecklichen Geschehnissen, passiert es leicht, dass man es ausschließlich als Straftat wahrnimmt. Und wenn man jetzt unter diesem Druck Änderungen vornimmt und nicht die Distanz hat, um wirklich mit einem Sachverstand Regelungen herbeizuführen, das wird äußerst schwierig und gelingt nur sehr bedingt, wenn man das nicht zentral macht. Und das ist wirklich, das zeigt im Recht, das Recht im Ausland, wenn wir dorthin gucken, ich bin sehr viel im internationalen Feld da auch aktiv, das kann man überall sehen. Wir haben im Kinderschutz, wirklich, und es ist hier nicht so, dass der Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung. Hier ginge das Grundrecht des Kindes, würden wir nach der informationellen Selbstbestimmung vor. Ja, immer vor die Rechte des Kindes. Nein, hier ist ein funktionaler Schutz wie bei den Ärzten. Ja, die ist auch nicht so, dass sie gucken müssen, es geht hier das Grundrecht der Kinder vor, muss ich da was mitteilen, sondern die ist funktional geschützt. Die Schweigepflicht der Ärzte ist ein ganz hohes Gut. Und in der Jugendhilfe, ja, muss man auch, ich muss mich anvertrauen können. Ja, ein Gesetzesvorstoß im letzten Jahr. Man soll doch den Sozialämtern Sozialmissbrauch mitteilen. Wenn jetzt die sozialpädagogische Familienhelferin in einem Feld, in dem eine Familie geht, in der Gewalt ist, und sie bekommt dort mit, dass der Vater putzen geht und es nicht meldet und müsste das mitteilen, die würde die Tür nie mehr wieder aufgemacht bekommen, wir kämen nicht mehr rein, ja, wenn diese Tore hier datenschutzrechtlich geöffnet werden. Das kann mit dem nötigen Sachverstand nur der Bund machen. Zwei ganz kurze Dinge noch, andere, die abschaffenden überörtlichen Träger. Ja, das ist das gleiche Problem mit den Kosten. Wenn ich jetzt hier den Kommunen die Kosten belasse und sie auf der Kostenlast sitzen lasse, dann habe ich das Problem, dass ich hier dieser Druck irgendwo Ventile braucht. Und wenn ich jetzt die Aufsicht kommunalisiere, ich also mich selber kontrollieren kann, ob ich das auch gut mache, und ich habe diesen Kostendruck, das ist natürlich ein Konstrukt, das nicht gerade für Qualifizierung spricht. Ja, wir müssen an der Kostenschraube etwas tun und nicht an der Kompetenzschraube. Und das andere ist die Abschaffung der Kinder- und Jugendhilfestatistik, die ein Bundesland vorgeschlagen hat, vorletztes Jahr einen Gesetzesantrag im Bundesrat eingebracht hat. Ja, wenn wir jetzt hier die Kinder- und Jugendhilfestatistik zum Beispiel abschaffen in einem Bundesland, beschließt, wir machen da nicht mehr mit, dann wird die Republik auf die Problemlagen von Kindern, Jugendlichen und die Familien versperrt. Und dadurch, dass ich nicht mehr sehe, welche Problemlagen es gibt, ja, kommt es einem so vor, als ob es keine Probleme mehr gäbe. Und das hat natürlich massive Konsequenzen auch für die Qualität der Hilfen in der Kinder- und Jugendhilfe. Überhaupt. Ja, ich glaube, 3, 4 kurze Beispiele, das dürfte.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Pitschers auf die Fragen der Kollegin Linke und von Herrn Dr. Hennecke.
Dankeschön. Zunächst, Frau Ministerin, zu der in Verbindung mit Mecklenburg-Vorpommern gestellten Frage nach Artikel 72 des Grundgesetzes. Das ist eine komplexe Vorschrift, die Sie da im Auge haben. Und diese Vorschrift bezieht die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ein, wenn es darum gehen sollte, dass der Bund weitere Regelungskompetenzen behält bzw. wahrnimmt. Und die Vorschrift des Artikel 72 Absatz 1 Grundgesetz macht zudem eine bundesgesetzliche Regelung vom Erforderlichkeitsgrundsatz abhängig. Nun könnte man ja der Auffassung sein, wenn es darum geht, die Rechtseinheit zu bewahren und gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. In Klammern gesagt, ich bin eher eigentlich der Auffassung, eher nicht ganz, aber eher der Auffassung, die Rechtseinheit wird ein Problem sein, die Gleichstellung, Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist durch Verfahrens- und Organisationsregelungen eher weniger betroffen, denke ich. Wenn es also darum geht, Gleichwertigkeit oder Rechtseinheit herzustellen, dann könnte man der Auffassung sein, hier läge ein Punkt nach Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz vor in der künftigen Fassung. Allerdings müssen Sie immer in Rechnung stellen, dass diese Regelung, die dann der Bund im Auge hätte, erforderlich sein müsste. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat an den Erforderlichkeitsgrundsatz hohe Anforderungen gestellt, an sein Greifen, weil es ja immer darum geht, in Abwägung zu den länderspezifischen föderalistischen Rechten und der Umsetzung in Verfahren und Organisation Vorbehalte und dann auch gegenüber Dritten, freien Wohlfahrtsträgern etwa, Vorbehalte zu beachten. Gleichwohl wäre es in meinen Augen nicht ganz ausgeschlossen, auch hier eine Kompetenz des Bundes zu bejahen, wenn Länder infolge der Neuregelung nach 84 Absatz 1 Grundgesetz daran gehen sollten, das gesamte Verfahrens- und Organisationsgefüge der Jugend-, Kinder- und Jugendhilfe aufzulösen. In diesem Sinne wird die Ausnahmeklausel nach meiner Auffassung in Artikel 84 Absatz 1 Satz 3 ergänzt durch eine Erforderlichkeitsannahme im Rahmen des Artikel 72 Nummer 2 Grundgesetz. Allerdings kann ich entgegen anderen Stimmen in unserer Runde nicht erkennen, dass sich eine solche Prognose A stellt. Gewisse politische Äußerungen lasse ich dahingestellt, wenn sie dann überhaupt so gefallen sind. Und kann B auch gar nicht sagen, ob es dann in Zukunft zur Erfüllung dieser Prognosen kommt. Was sich ergeben wird, ist sicher. Und da darf ich an das anschließen, was Herr Meisen eben gesagt hat und auf Herrn Kollegen Hennecke übergehen, dass ich zwei oder drei Punkte mit besonderem Blick auf die kommunale Situation in den Bundesländern ergeben. Dabei schicke ich voraus, Herr Hennecke, dass wir uns schon einig sind, dass Behördeneinrichtung, also Organisation und Verwaltungsverfahren durchaus ihre Unterschiede haben. Nur sie sind nicht immer und durchweg so klar gegliedert, wie man das gerne möchte. Ich hatte vorhin schon das Beispiel gebracht, dass ein verfahrensrechtlicher Konzentrationsgrundsatz auch organisationsrechtliche Ausführungen hat. Materiell-rechtliche Regelungen haben ja auch organisationsrechtliche Auswirkungen, wenn Sie daran denken, dass wir aus den Vorschriften des KJHG immer gefolgert haben, es muss einen allgemeinen sozialen Jugenddienst in den Jugendämtern geben, ein ASJD. Also von daher ist die Trennung richtig, aber die Trennung ist gewichtet zu betrachten. Wenn man vor diesem Hintergrund nun die beiden Fragen aufnimmt, dann würde ich eher dagegen stimmen, die Behördeneinrichtung in Artikel 84 Absatz 1 Grundgesetz Neufassung aufzunehmen. Der Grund ist, ich meine, es sollte auch im Hinblick auf die Kommunen eher die Auffassung zutreffen, wir halten die Entwicklung dort offen und lassen zwei Möglichkeiten zu. Einmal die Eingliederung des Jugendamtes in eine allgemeine Verwaltungsstruktur der Kommunen. Und hier liegt es insbesondere nahe, die ewig leidvolle Frage Abgrenzung vom Sozialamt oder Kooperation mit dem Sozialamt in einer Art und Weise zu lösen, die wir heute in vielen Ländern schon vorgegeben finden, nämlich durch Einrichtung eines allgemeinen Sozialdienstes etwa. Und auf der anderen Seite, meine ich, sollte man Jugendarbeit und die jugendamtliche Arbeit auch öffnen können gegenüber der interkommunalen Zusammenarbeit und hier nicht unbedingt darauf bestehen, dass ein Jugendamt existieren müsste, sondern es lassen sich andere Verwaltungsformationen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit finden. Würde man solch einen Weg gehen, dann wird das Gegenargument sein Einheit der Jugendhilfe. Ich bitte Sie einmal zu überlegen, was heißt denn Einheit der Jugendhilfe? Der Begriff ist eingeführt worden als Kampfbegriff gegen die Zersplitterung von 1922. Aber es geht ja nicht darum, dass heute jemand materiell rechtlich die Jugendhilfe zersplittern wollte, sondern es geht im Grunde darin, regionalspezifische Lösungen und interkommunale Zusammenarbeit oder auf regionaler Verbandsebene neue Kommunalformationen zu begleiten. Die kommunale Aufsicht ist so ein Punkt, die in diesem Zusammenhang eine gewisse Rolle spielt. Ich habe wenig Bedenken, die Kommunalaufsicht in der Jugend-, Kinder- und Jugendhilfe herbeizuführen. Die Auffassung, dass wir auf Landesebene Aufsicht führen und auf Kommunalebene diese Aufsicht entgegennehmen, scheint mir etwas überholt zu sein. Sie können alle diese Fragen der objektivierten Aufsicht natürlich auch auf einer Verwaltungsebene lösen, indem Sie kluge Organisationsregelungen einfügen. Summa summarum, mein Fazit, es bedarf nicht der Einfügung einer entsprechenden ergänzenden Formel um 4 Worte hinsichtlich der Behördeneinrichtung.
Vielen Dank. Der Letzte in dieser Antwortrunde ist Herr Professor Wabnitz mit der Antwort auf die Fragen der Kollegin Linke und Gehring.
Vielen Dank. 2 Fragen. Die erste Frage ging dahin, ob ich mich der Auffassung von Herrn Kollegen Münder anschließe, in Artikel 72 Absatz 2 die Nummer 7 zu streichen. Ich bin da vorhin nicht darauf eingegangen, weil Herr Münder alles dazu schon gesagt hat. Ich stimme deswegen dieser Auffassung ausdrücklich zu. Die Konstruktion des 72 sieht ja gewissermaßen eine Dreistufigkeit vor. Im Absatz 1 die normale konkurrierende Gesetzgebung, wenn ich das so sagen darf. Im Absatz 2 dann die höhere Hürde der Erforderlichkeit und schließlich in Absatz 3, der hier aber nicht relevant ist, die Abweichungskompetenz der Länder. Wir haben also im Jugendhilferecht als einem Teilbereich neben einigen anderen, aber im Gegensatz zu einer Vielzahl noch anderer Kompetenztitel eine höhere Hürde als vorher. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu der Fassung Absatz 2 in der Fassung seit 1994 hat gezeigt, dass das Bundesverfassungsgericht, das ist auch schon gesagt worden heute, dieses Thema sehr ernst nimmt. Ich kann nicht erkennen irgendeinen Grund, dass sich daran etwas ändern würde. Muss daraus schließen, dass diese hohe Hürde für die Jugendhilfe hier eher noch, weil jetzt exemplarisch genannt, in ihrer Stringenz einen wesentlichen Maßstab sein müsste und plädiere deshalb für Streichung. Das war die erste Frage. Die zweite Frage ging Richtung Europatauglichkeit. Dazu muss man zunächst anmerken, dass das Thema Europa in der Jugendhilfe in Deutschland bisher, jedenfalls von der legislativen Seite, keine so ganz riesige Rolle spielt. Wir haben bestimmte Dinge im EU-Vertrag natürlich für Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit. Wir haben es für berufliche Bildung, für Jugendsozialarbeit. Das ist es aber weitgehend, sodass es kein zentrales Thema ist. Tendenziell ist es natürlich so, dass wenn Sie von der Bundesebene auf die Landesebene verlagern, dann natürlich hinsichtlich Europa die Geschichte nicht einfacher machen. Aber das ist eine sehr allgemeine Aussage und es ist ein Thema, was nicht speziell die Jugendhilfe betrifft. Vielen Dank.